Liebe Gemeinde, am Freitag hat die deutsche Mannschaft beim Fußballturnier der Special Olympics das Halbfinale gegen die Schweiz 25:0 gewonnen. Aber noch erstaunlicher als dieses Ergebnis ist eigentlich, dass die Sieger hinterher sehr verärgert waren. Die Sieger, die deutsche Mannschaft. Was ist da passiert? Special Olympics ist ja schon ein bisschen speziell. Und die Menschen, die daran teilnehmen, leiden unter sehr, sehr unterschiedlichen Behinderungen. Und damit man da überhaupt einen halbwegs fairen Wettbewerb starten kann, versucht man, die Sportler und Sportlerinnen in Leistungsgruppen zusammenzufinden. Und beim Fußball hat das die Auswirkung, dass die ersten Spiele, die man macht, einfach erstmal dazu da sind, um zu gucken, wie kann man diese Leistungsgruppen eigentlich einteilen. Nun hatte das deutsche Team eine sehr starke Mannschaft und so im Sinne des Fair Play haben die Betreuer ihren Spielern gesagt, passt mal auf, achtet darauf, dass ihr die anderen Mannschaften nicht demütigt. Haltet euch ein bisschen zurück. Wechselt mal durch. Es hat auch funktioniert. Dabei sein ist alles, darum geht es ja. Das hat aber jetzt dazu geführt, dass das deutsche Team in dieser Vorrunde sozusagen ein etwas schlechteres Torverhältnis hatte als das ägyptische Team. Das führte dazu, dass die Ägypter in die starke Leistungsgruppe kamen und die Deutsche in die schwache Leistungsgruppe. Nun haben sowohl Deutsche wie Ägypter gesagt, das ist keine gute Idee. Und dann haben die Ägypter angeboten, wir könnten doch tauschen. Wir Ägypter gehen in die schwächere Gruppe, ihr Deutsche kommt in die stärkere Gruppe. Man wollte einfach verhindern, dass der Wettbewerb so verzerrt wird. Allein der Weltverband hat das nicht zugelassen. Regeln sind halt Regeln. Ägyptische und deutsche Verantwortliche haben stundenlang versucht, im Bericht hieß es die ganze Nacht, irgendeinen Weg zu finden, weil sie gesagt haben, der Wettbewerb wird so verzerrt. Aber der Weltverband sagte nein. Regeln sind halt Regeln. So läuft das Spiel und dann steht es plötzlich in einem Halbfinale 25:0. Ich habe das gestern Morgen gelesen und ich fand das einen ganz bemerkenswerten Vorgang. Und es hängt vielleicht mit meinem Job zusammen, ich habe auch viel mit Regeln zu tun. Also ich kann beide Seiten eigentlich verstehen. Natürlich sympathisiere ich mit den Sportlern. Aber man muss natürlich auch fragen, welchen Sinn Regeln haben sollen, wenn man sie je nach Situation dann eben doch nicht anwendet. Woran soll man sich dann orientieren? Nur eine Posse im Rahmen der Special Olympics? Nein, natürlich nicht, sonst würde ich es euch ja nicht erzählen. Ich glaube nicht, weil ich habe den Eindruck, dass hier ein Thema beschrieben wird oder aufgerufen wird, das uns im Alltag auch durchaus häufiger beschäftigt. Vor ein paar Monaten hatte ich einen Strafzettel an meinem Motorrad hängen. Ich hatte keine Parkscheibe dran. Habt ihr schon mal versucht, eine Parkscheibe am Motorrad zu befestigen? Ich habe gedacht, das kann nicht sein. Ja, Regeln sind halt Regeln. Für alle Fahrzeuge im Straßenverkehr gilt, wenn ein Parkplatz mit einer Parkscheibe ausgeschildert ist, dann muss eine Parkscheibe dran sein. Wie ich das an meinem Motorrad befestige, sodass es auch bei Wind und Wetter dran bleibt, mein Problem. Regeln sind Regeln. Naja, und ich glaube auch im gemeindlichen Alltag, ich kenne ja eure Gemeinde nicht, also in manchen gemeindlichen Alltagen ist das durchaus auch ein Thema. In meiner Familie gibt es eine schöne Geschichte. Also meine Mutter ist Friseurin und als sie so Anfang der 60er Jahre ihre Ausbildung machte, hat sie ihre Mutter immer als Objekt benutzt zum Üben. Und vielleicht können ein paar Ältere sich noch vorstellen, was in den 60er Jahren los war, wenn eine Frau mit feuerrot gefärbten Haaren die Chorstunde kam. Das hat sie nur einmal gemacht, danach hat sie immer ein Kopftuch getragen, weil man ihr deutlich gemacht hat, das geht nicht. Für eine fromme Frau gehört sich das nicht. Regeln sind Regeln. Und wenn deine Tochter das proben muss, dann nicht bei dir. Und das Thema begegnet uns sogar in biblischen Texten. Und damit sind wir bei dem Bibeltext, über den ich heute predigen möchte, der in der sogenannten Perikopenordnung für diesen Sonntag vorgeschlagen ist. Der steht im Jona-Buch. Ich war selber ganz überrascht und habe festgestellt, ich habe noch nie über Jona gepredigt, aber ich habe gedacht, ich stelle mich dem mal. Jona Kapitel 3, Abvers 10 und dann in das ganze vierte Kapitel. Als aber Gott ihr Tun sah, wie sie umkehrten von ihren bösen Wegen, da reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und er tat's nicht. Das aber verdross Jona sehr, und er wurde zornig. Und er betete zum Herrn und sprach: Ach Herr, das ist's ja, was ich dachte, als ich noch in meinem Lande war. Deshalb wollte ich ja nach Tarsis fliehen, denn ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen. So nimm nun, Herr, meine Seele von mir, denn ich möchte lieber tot sein als leben. Aber der Herr sprach: Meinst du, dass du mit Recht zürnst? Und Jona ging zur Stadt hinaus und ließ sich östlich der Stadt nieder und machte sich dort eine Hütte. Darunter setzte er sich in den Schatten, bis er sehe, was der Stadt widerfahren würde. Gott der Herr aber ließ einen Rizinus wachsen, der wuchs über Jona, dass er Schatten gab seinem Haupt und ihm errettete von seinem Übel. Und Jona freute sich sehr über den Rizinus. Aber morgen, als die Morgenröte anbrach, ließ Gott einen Wurm kommen, der stach den Rizinus, dass er verdorrte. Als aber die Sonne aufging, ließ Gott einen heißen Ostwind kommen, und die Sonne stach Jona auf den Kopf, dass er matt wurde. Da wünschte er sich den Tod und sprach: Ich möchte lieber tot sein als leben. Da sprach Gott zu ihm: Meinst du, dass du mit Recht zürnst um des Rizinus willen? Und er sprach: Mit Recht zürne ich bis an den Tod. Und der Herr sprach: Dich jammert der Rizinus, um den du dich nicht gemüht hast. Hast ihn auch nicht aufgezogen, der in einer Nacht ward und in einer Nacht verdarb. Und mich sollte nicht jammern Ninive, eine so große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht wissen, was rechts oder links ist, dazu auch viele Tiere? Eine der vielleicht bekanntesten Erzählungen der Bibel kommt zu ihrem Ende. Ja, eigentlich zu ihrem Höhepunkt, könnte man sagen. Ich habe überlegt, ob ich euch die ganze Erzählung vorlese, aber das ist vielleicht dann doch ein bisschen lang. Skizzieren möchte ich es trotzdem, weil man kann eigentlich diesen Abschnitt gar nicht verstehen, wenn man nicht weiß, was vorher gewesen ist. Also wie in einer Serie, was bisher geschah. Ein Prophet, Jona, bekommt den Auftrag, in einer großen Stadt eine Predigt zu halten. Von der Stadt heißt es, dass es eine böse Stadt sei. Und der Prophet soll gegen sie predigen. Aber er will nicht. Er flieht per Schiff Richtung Spanien. Doch es kommt anders, als er sich das vorgestellt hat. Ein Sturm hindert die Weiterfahrt, bringt das Schiff fast zum Kentern. Es wird erzählt, dass die Seeleute in ihrer Not beteten, jeder natürlich zu seinem Gott, aber der Sturm wird immer schlimmer. Und so kommen sie auf den Gedanken, irgendjemand muss schuld sein. So ein plötzliches Unwetter, das alle mit dem Tod bedroht, das braucht eine Ursache. Und sie finden die Ursache durch Loseziehen heraus. Und Jona gesteht es dann auch: Ich bin es, werft mich über Bord. Die Seeleute weigern sich erstmal. Also, sie versuchen trotzdem mit all ihrem Können das Boot zu retten, aber es ist zwecklos. Und widerwillig werfen sie schließlich Jona über Bord. Plötzlich ist der Sturm still, das Meer ruhig. Die Seeleute wundern sich und, so wird es erzählt, sie fangen an zu beten. aber nicht mehr jeder zu seinem Gott, sondern sie beten zu diesem Gott Jonas. Und Jona, wird erzählt, wird von einem Fisch verschluckt und nach 3 Tagen an Land ausgespuckt. Und der Prophet wird noch einmal beauftragt, jetzt geht er in die große Stadt und dort hält er eine Predigt. Es sind noch 40 Tage, dann wird Ninive untergehen. Ich finde keine besonders gute Predigt, auch eine sehr kurze. Mich erinnert das an die Weltuntergangsszenarien moderner Propheten. Es kommt nicht mal ein Umkehrruf, einfach nur die Ansage, das Ende kommt. Aber es passiert das, von dem jeder Prediger, glaube ich, träumt: die Predigt löst etwas aus. Die Menschen glauben Gott. Sie rufen ein Fasten aus. Sie ziehen sogar Sackkleider an, also ein äußeres Zeichen einer Buße. Eine Bewegung, die Kreise zieht, die sogar die höchsten Schichten dort in dieser Stadt erfasst, sogar der König. Und der König wird zum Prediger, indem er sagt, alle Menschen und sogar das Vieh sollen fasten und sich in Säcke hüllen. Wer weiß, vielleicht ändert Gott seinen Entschluss. Und für Jona geschieht das Unglaubliche, die Stadt wird verschont. Und hier setzt der Teil der Erzählung an, den ich vorgelesen habe. Es ist ja eine merkwürdige Erzählung, da kann man an manchen Stellen sich wundern. Eine merkwürdige Idee schon, des Propheten vor Gott fliehen zu wollen. Wie soll das gehen? Wie soll man sich einen Sturm vorstellen, der von jetzt auf gleich abflaut und dann die Sache mit dem großen Fisch? Also Fragen kann man ganz viele stellen, aber wir sind jetzt nicht in einem Seminar. Ich werde das Ganze jetzt nicht sozusagen auf den exegetischen Seziertisch legen, sondern einfach nochmal nachfragen. In dieser alten Erzählung, was verbirgt sich da als Wort Gottes, was könnte sich da als Wort Gottes für uns heute verbergen? Ich möchte diese Erzählung dazu einmal aus 4 Perspektiven betrachten. Da sind zum einen nochmal diese Seeleute. Offensichtlich eine internationale Besatzung. In der Krise heißt es, betet jeder zu seinem Gott. So war das damals. Sie erleben das, was ja für Seemänner und Frauen gab es damals, glaube ich, noch nicht. Also für Seemänner wahrscheinlich das Schlimmste ist, was man erleben kann, ein Sturm, der das Boot zum Kentern zu bringen droht und man kann nichts machen. Alles seemännisches Können wird nichts. Sie fragen sich, wie kommt das? Ganz klar, irgendeiner ist schuld. Dahinter steckt ein Verständnis, für das moderne Theologen den schönen Begriff Tun-Ergehen-Zusammenhang erfunden haben. Ganz einfach gesagt, dein Handeln hat Konsequenzen. So wie du lebst, so wird es dir auch geschehen. Jedes Handeln hat Konsequenzen. Und wenn es schlecht läuft in deinem Leben, das ist sozusagen der Umkehrschluss, dann muss es dafür irgendeine Ursache geben. Ganz platt gesagt, selbst schuld. Wir finden das schon im Alten Testament, dass solch ein Denken auch nicht immer passt. Das Buch Hiob oder auch Psalm 23 sind so Texte, die dieses Denken in Frage stellen, wo Leute sagen, nee, da ist nichts und trotzdem geht es mir schlecht. Darum kämpft ja gerade Hiob. Aber die Seeleute hier, die problematisieren nicht, sondern sie fragen sich, also wer war es? Wer hat das Unglück an Bord gebracht? Ich habe gemerkt, so als ich diese Geschichte ja tatsächlich seit langer Zeit mal wieder gründlich gelesen habe, für mich sind diese Seeleute echte Sympathieträger. Als Jona sich zu erkennen gibt und sagt, werft mich über Bord, da sagen die erstmal nee. Also bei Sturm Gepäck über Bord zu schicken, damit das Schiff irgendwie leichter manövrierbar wird, okay. Aber einen Menschen? Nein, das geht gar nicht. Aber die Situation ändert sich nicht, bis sie es dann doch tun. Und als die Situation sich geändert hat, da passiert etwas Erstaunliches. Sie beten, nicht zu ihren Göttern, sondern zum Gott Jonas. Sie kehren sich weg von ihren Göttern hin zu diesem Gott, auf den Jona sie wahrscheinlich unfreiwillig hingewiesen hat. Und ich habe so beim Lesen gemerkt, das war mir noch nie aufgefallen, da fing ich richtig an zu staunen. Da ist noch gar nicht gepredigt worden, ist noch gar nichts passiert sozusagen. Und sie beten den Gott Israels an. Einige tun sogar Gelübde, heißt es in dieser Erzählung. Das heißt, da sind Menschen, die legen sich auf den Gott Israels fest. Glaube ist das eigentlich. Glaube entsteht, wo das eigentlich gar nicht zu erwarten war. Erstaunlich. Eine zweite Perspektive sind diese Menschen in Ninive, dieser großen Stadt. Die hören ja diese merkwürdige Verkündigung. 40 Tage noch, dann ist das hier ein Trümmerhaufen. Was für eine fiese Botschaft. Das ist ein reines Katastrophenszenario, ohne die Ahnung oder die Perspektive eines Ausblicks. Aber es passiert eben das, wovon alle Predigenden träumen, die Menschen ändern sich, es bewegt sich etwas. Die Menschen sind bewegt und sie kehren um. Sie fasten und tragen Bußkleidung und das soll ja so diese innere Bewegung deutlich machen. Sogar die Tiere werden da einbezogen. Die wussten wahrscheinlich gar nicht, was ihnen passiert. Und das Erstaunliche in der ganzen Situation oder vielleicht das Erstaunlichste finde ich, dass das, was der Prophet nicht bieten konnte, nämlich ein Hoffnungsschimmer vom König dieses Volkes kommt. Er macht das nochmal deutlich. Es sollen alle fasten und Buße tun. Und der König hat diese Hoffnung, vielleicht kehrt Gott auch um. Vielleicht gibt es eine Perspektive. Das Volk kehrt um. Sie, von denen es heißt, dass sie Gut und Böse nicht unterscheiden können, sie richten sich auf den Gott Jonas aus. Glaube entsteht, noch einmal, Glaube entsteht, wo das eigentlich gar nicht zu erwarten war. Noch so eine Umkehrgeschichte innerhalb dieser Erzählung, mit der niemand rechnen konnte. Ich stelle mir vor, dass da so eine atemlose Stille über der Stadt lag. Die Leute sich fragten, was mag jetzt passieren? Was für ein Unterschied. Jona baut sich eine kleine Hütte am Rand der Stadt, um mal zu sehen, was da jetzt alles passieren würde. Und die Menschen warten und hoffen, dass Gott umkehrt. Umkehr überhaupt, das ist hier der Begriff Umkehr aller Orten. Die Seemänner kehren um, die Stadt Ninive kehrt um mit seinen führenden Leuten. Und das heißt, Gott kehrt um von seinen Gedanken. Nur Jona nicht. Tatsächlich, es passiert hier diese ganz große Überraschung, Gott kehrt um, setzt seine ursprünglichen Pläne nicht um. Und damit bin ich bei der dritten Perspektive, Gott kehrt um. Wow. Das ist wirklich aufregend, diese Geschichte mal so unter dieser Perspektive zu lesen, wie Gott in dieser Erzählung vorkommt. Zunächst mal muss man ja sagen, das Buch heißt zwar Jona, aber eigentlich geht es um Gott. Das erste Wort in diesem Buch hat Gott und das letzte Wort auch. Und zwischendurch heißt es immer wieder, er ließ geschehen, er ließ kommen, er redete, er spricht an, er geht nach und so weiter. Er beauftragt den Propheten und dann, als dieser Prophet gehen will, geht er ihm nach, er gibt ihm eine zweite Chance. Und die Seemänner, die eigentlich andere Götter anbeten, die lässt er auch nicht fallen. Er rettet sie und dann diese Stadt Ninive. Aber als Gott ihr Tun sah, wie sie sich bekehrten von ihren bösen Wegen, da reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte. Und er tat es nicht. Gott kehrt um. Dieses zaghafte Vielleicht des Königs, es wird Wahrheit. Es geschieht. Und warum ist das so? In diesem Schlusswort sagt Gott, mich sollte nicht jammern, eine so große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht wissen, was rechts oder links ist, dazu auch viele Tiere. Mich, Gott, sollte nicht jammern. Was für eine merkwürdige Gottesvorstellung des Jona, dass es Gott hier vor allem ums Prinzip gehen würde. Es sind doch seine Menschen. Es sind doch die, um die er sich gekümmert hat, um die er sich gesorgt hat. Das kann doch nicht sein, dass er einfach alles laufen lässt. Hauptsache, das Prinzip stimmt. Gott kehrt um, weil er sich immer und immer wieder um seine Menschen sorgt. Und dann entsteht Glaube dort, wo man damit gar nicht rechnen konnte. Ja, und die vierte Perspektive ist dieser Jona. Ich finde, ein merkwürdiger Charakter. Also für mich kein Sympathieträger. Erst flieht er vor Gott, dann geht er doch nach Ninive. Und das Einzige, was er zu sagen hat, ist dieses Weltuntergangsszenario. In 40 Tagen ist hier alles vorbei. Punkt. Keine Hoffnung. Keine Perspektive. Und manchmal gibt es das heute auch unter Christen. Christen, die über die Welt nichts anderes zu sagen haben, als die geht ihr unter. Christen, die sich von der Welt fernhalten, und Welt ist da jetzt gar nicht so der ganz große Bereich, sondern mehr die unmittelbare Umgebung, weil sie Sorge haben, sich die Finger schmutzig zu machen. Und dann Jona, als die Rettung geschieht, wird er beleidigt. Statt Freude über die Umkehr, Verärgerung. Habe ich mir doch gleich gedacht, Gott, dass du das gar nicht so ernst meinst. Und auf die zweimalige Frage, ob er zu Recht zürnt, antwortet ihr, ja, darin habe ich Recht. Ich bin zu Recht zornig. Das ist eine irre Geschichte. Die Seemänner kehren um, die Stadt kehrt um, Gott kehrt um, nur Jona nicht. Wobei so ein bisschen, also ganz bisschen Verständnis habe ich auch für Jona. Ein Bibellehrer hat über diesen Text geschrieben, was bleibt von der Herrschaft des Gesetzes, wenn es möglich wäre, Unrecht binnen weniger Tage der Umkehr auszuwischen? Auf welcher Basis soll der getreue Streiter für das Gericht sein Leben gründen, wenn Gott selbst sich gestattet, dass seine Gnade sein gerechtes Urteil überwältigt? Ja, worauf soll man sich verlassen? Regeln sind doch Regeln, das ist doch viel einfacher. Worauf kann man sich verlassen, wenn Gott selbst sich nicht an seine Regeln hält? Gibt es nicht auch ein zu viel an Barmherzigkeit? Muss man nicht irgendwo eine Grenze ziehen? Ich finde, in dieser Erzählung begegnen uns eigentlich zwei Haltungen, die gegensätzlicher nicht sein können. Die distanziert verschränkten Arme des Propheten und die offenen Arme Gottes. Wer ist der Richter, der die Strafe vollzogen sehen will, und auf der anderen Seite der Richter, der seine Menschen gewinnen will? Jona sieht üble Sünder, die bestraft werden müssen, und Gott sieht Hilfsbedürftige, denen jede Zukunftsperspektive fehlt. Jona redet ohne Empathie, ohne Interesse an seinen Mitmenschen. Er kennt kein Vielleicht. Und Gott demonstriert die herrliche Inkonsequenz der Liebe. Jona will keine Lösung, er will Vergeltung. Und Gott will das Leben. Jona geht es ums Prinzip. Und Gott geht es um seine Menschen. Weiß ich, ob Jona eine Theologie hatte, wenn, dann scheint sie ziemlich unbeweglich zu sein. Braucht klare Fronten, Eindeutigkeit, Koordinaten, die nicht verrückt werden können. Mit einem Gott, der irgendwie unberechenbar ist, kann er nicht gut leben. Und er wirft das seinem Gott vor. Gott, du bist nicht konsequent. Wer A sagt, muss auch B sagen. So ist das. Regeln sind halt Regeln. Du hast wahrgenommen, wie böse Ninive ist, du hast ihre Vernichtung angekündigt und jetzt, bitteschön, jetzt musst du deine Drohung auch wahrmachen. Vielleicht hat er dabei noch gedacht, sonst nimmt dich keiner ernst. Man sieht in dieser Geschichte, wenn vermeintlich klare Regeln in den Vordergrund rücken, dann rückt Gott nach hinten. Wer sich ein bisschen in unseren Gemeinden auskennt, der weiß, dass Jona hier im Grunde ein Symbol für solche bis heute verbreitete Haltungen steht. Aber Gott hat ein großes Herz, ein weites Herz. Das vor allem zeigt sich in der Erzählung. Er kümmert sich um die Seeleute, um die Niniviten, ihren König und auch und vor allem um Jona. Gibt es zu viel Barmherzigkeit? Naja, also ich bin selber in der Baptistengemeinde groß geworden, von daher habe ich von Anfang an gelernt, nein, natürlich nicht. Gibt es nicht. soweit die Theorie, aber in meiner Arbeit zum Beispiel nehme ich wahr, ich habe es vorhin schon mal angedeutet, dass der Ton in manchen Gemeinden deutlich schärfer geworden ist, gerade wenn es um Regeln geht. Dem oder der anderen überhaupt nur zuzutrauen, dass es da um Umkehr gehen möglich wäre, ja selber umzukehren, das scheint irgendwie schwieriger geworden zu sein. Die Vorstellung, dass Gott vielleicht doch anders handeln könnte, als es uns recht erscheint, das ist vielen abhanden gekommen. Leitende Mitarbeiter unseres Bundes erhalten wirklich bitterböse E-Mails und Anrufe, in denen so viel von Jona steckt und so wenig von den offenen Armen Gottes. Es ist schon ein bisschen tragisch in dieser Erzählung, finde ich, dass während der einzige Fromme in der ganzen Erzählung Gott unendlich viele Mühen kostet, zeigt sie, wie einfach es Gott mit den Völkern hat. Und am Ende sind über 120.000 Menschen gerettet. Aber bei seinem Boten stößt Gott auf Widerstand. Der eigentlich dem Herzen Gottes nahe sein müsste, ist dramatisch weit davon weg. Und dabei sagt er ja selbst, ich wusste es doch, wie du bist, gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte. Er hat es gewusst oder geahnt, aber er hat es eher als Problem wahrgenommen. Es hat sein Herz nicht erreicht. Für uns heute muss man ja festhalten, dass diese Geschichte nicht allein darstellt. Es gibt eine ganze Reihe Parallelen. Beim Propheten Hosea finden wir einen ganz wunderbaren Abschnitt, in dem Gott über sein Verhältnis zu seinem Volk nachdenkt. Mein Volk verharrt in der Abkehr von mir, heißt es dort. Aber wie kann ich dich preisgeben? Mein Herz wendet sich gegen mich. All mein Mitleid ist entbrannt. Ich glaube, die Geschichte vom verlorenen Sohn brauche ich euch nicht zu erzählen, die kennt ihr bestimmt. Und auch die Person des älteren Sohnes, der im Grunde genommen ähnlich drauf ist wie Jona. Regeln sind Regeln. Ob Jona sich am Ende noch bekehrt, wir wissen es nicht. Die Geschichte endet so, wie ich es euch vorgelesen habe. Es bleibt ganz offen. Ist eine alte Geschichte. Die Frage ist natürlich, wo kommen wir in der Geschichte vor? An ein paar Stellen habe ich es, glaube ich, angedeutet. Also zwei Angebote möchte ich euch dazu machen. Gott ist gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte. So ist Gott. Und es ist ja erzählt, weil damit auch deutlich werden soll, er ist nicht nur im Umgang mit den Seeleuten und den Niniviten und seinen Propheten so, sondern auch zu denen, die es später lesen. Zu uns. Ich glaube, es gibt in unseren Gemeinden immer noch viele, die so ein Bild von Gott in sich tragen, dass sie Sorge haben, irgendwelche Regeln zu übertreten. Und Sorge haben, wenn sie die Regeln übertreten, dann kann das doch nicht mehr sein, dass Gott dann immer noch gnädig ist. Zumindest viele in meiner Generation sind so noch groß geworden. Man trägt so eine Art individuelles Untergangsszenario in sich. Wenn du über Regeln hinausgehst, dann ja, sieht es schlecht aus. Aber Gott ist gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte. Ihm geht es vor allem um seine Menschen. Damals und heute. Gott ist gnädig, barmherzig, langmütig, von großer Güte, so ist Gott. Ja, auch mit denen, die nicht wissen, wie rechts und links Gutes und Böses zu unterscheiden ist. Also mir geht es so, bei manchen Menschen kann ich mir das ja kaum vorstellen, dass da eine Veränderung möglich wäre. Die Geschichte von Jona erinnert mich daran, doch, das geht. Es liegt nicht in meiner Hand, aber es geht. Und ich möchte lernen, vorsichtig zu sein mit meinen Urteilen über andere. Wir wissen gar nicht, wie Gott die Sache sieht. Wurde vorhin schon gesagt, manche nennen diesen Sonntag heute den Sonntag der offenen Arme. Sinnbild dafür ist die Geschichte von dem verlorenen Sohn. Und so, ja, so möchte ich auch das immer mehr lernen und dafür werben, für die, mit denen ihr zu tun habt, nächste Woche, heute vielleicht sogar noch, für die auch zu erwarten, zu erhoffen, zu erbitten, dass Umkehr möglich ist, dass Gott seinen Weg mit ihnen geht. Gott, weil er groß ist, gibt am liebsten große Gaben. Ach, dass wir Menschen nur so kleine Herzen haben. Darüber hat Angelus Silesius, den ich nicht persönlich kenne, geklagt. Gott gibt am liebsten große Gaben. Ach, dass wir Menschen nur so kleine Herzen haben. Ich finde, die Geschichte von Jona ist die Geschichte von dem Gott mit dem weiten Herzen, der sich um seine Menschen sorgt. Und deswegen ist diese Geschichte, diese Erzählung eine Einladung, diesem Gott mit dem weiten Herzen zu vertrauen und zu glauben, dass wir in diesem weiten Herzen gut untergebracht sind. Und vielleicht ist es auch eine Einladung, darum zu beten, dass unser Herz auch ein kleines bisschen weiter wird. Amen.